Die Flotte der Mare. Mara. Gebt ihnen Dampf! Erscholl das Kommando der Kapitänin über das Deck der Schattenmoräne. Syndra meinte das wörtlich. Mara wusste, dass sie sich hätte beeilen sollen. Dampf gehörte zu ihren Aufgaben. Aber sie robbte nur träge Richtung Rutsche. Sie hätte sich gewünscht, dass Syndra ihr noch einen Abschiedskuss geben würde oder irgendeine andere Art von persönlicher Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite wusste sie auch, dass sie nicht die einzige Liebesperson für Syndra war. Sie wusste nicht, wie vielen Crewmitgliedern Syndra nun diese Aufmerksamkeit schenken müsste, wenn sie es bei ihr täte. Sie drehte sich auf den Rücken und schob ihre Fluke auf die Rutsche. Und dann stand Syndra doch über ihr. Ihr riesiger Körper ging in die Hocke und, weil sie damit immer noch zu groß war, ließ die Kapitänin ihre Knie links und rechts von ihrem Kopf auf den Boden plumpsen. Mara fühlte die Vibration im Boden unter ihrem Rücken. Sie legte den Kopf in den Nacken, in die dafür bereitgelegten Hände. Hände, die von ihrem Scheitel bis in ihren Nacken reichten. Die großen, weichen Finger flochten sich in ihr feuchtes Haar. Der Kopf beugte sich herunter und Mara schloss vertrauend die Augen, als sie einen zarten Kuss auf die Stirn bekam. Ihr ganzer Körper fühlte sich elektrisiert. Sie atmete hastig ein. Als sie die Augen wieder öffnete, blickte sie in das stets schwer zu lesende Gesicht der Kapitänin. Syndra. Syndra hatte sie gebeten, dass Mara sie häufiger bloß Syndra nennen sollte. »Pass gefälligst auf dich auf«, befahl sie trocken, bevor sie ihre Hände sachte aus Maras Haar wieder auswedelte und aufstand. War das doch Angst in ihrem Blick? Wer wusste das schon? »Du auch«, flüsterte Mara. »Ja, ich passe auf dich auf, so gut ich kann«, sagte Syndra. »Ich kann es nur viel zu wenig, also übernimm das für mich. Und nun husch.« Mara zögerte nicht mehr, gab sich Anschwung und rutschte durch das Schiffsinnere ins Nixendeck. Hier war es angenehm dunkel und feucht. »Kamira ist schon draußen mit einem der Eimer«, informierte sie Smia. Mara nickte. Damit hatte sie gerechnet. Sie griff sich den anderen. »Hat er gesagt, wo er anfängt?« »Ach, richtig. Das war, was ich eigentlich sagen gewollt habe«, ärgerte sich Smia. »Hinten, am Heck, aus Symmetriegründen.«
»Ergibt Sinn«, überlegte Mara. So richtig eingespielt waren sie noch nicht. Die Erkenntnis machte sie ein bisschen nervös.
Und dass Smia sich mit einem genuschelten »Ihr solltet mich von Bord werfen« selbstniedermachte, trug sicher nicht zur Verbesserung ihres Gefühls bei.
»Smia«, rief sie.
»Du hast gute Ohren«, brummelte er.
»Und du sagst Unfug.«
Smia war eine behinderte Nixe. Mit einem Trauma. Nixen schafften es meistens, sich aus den Affären irgendwelcher Landsleute rauszuhalten, bisher. Leuten mit Füßen, dem Fußvolk, wie sie sie gern abfällig nannten. Allen voran Menschen, dann Elben, mit ihren Ideen, alles erforschen zu müssen und nicht die Finger von den Meeren zu lassen und laufend zu töten, unter sich und gegenseitig und alle Völker, die nicht irgendeine vergleichbare Sprache hatten. Aber auch Zwerge gehörten zu diesen mörderischen, ausbeutenden Fußvölkern. Manchmal inzwischen sogar Lobbuts, ein Volk unbärtiger, kleinerer Zwerge mit besonders großen Füßen, sozusagen. Es war ein Lobbut-Schiff gewesen, das an einen besonders einsamen Ort zum Fischen gefahren war. Vielleicht, um den anderen Fußvölkern zu zeigen, dass sie es auch drauf hatten, bei dem Smia irgendwie ins Netz geraten war. Smia hatte nie im Einzelnen erzählt, wie er von dort entkommen war, aber er hatte seitdem keine Fluke mehr. In Maras schlimmsten Vorstellungen hatte er sie sich selbst abhacken müssen, um zu entfliehen, aber es konnte auch ganz anders gewesen sein. Die meiste Zeit über war Smia gelassen, verbreitete eine angenehme Stimmung, während er sich mit Technik auseinandersetzte. Schwimmen mochte er nicht mehr. An Deck bewegte er sich mit Rollbrettern, Stühlen, Seilwinden und den Rutschen. Aber wenn Smia Angst hatte, und das hatte er bis jetzt bei jedem Überfall, erfüllte ihn diese Selbstverachtung. Kamira versuchte sich, mit ihm darüber auseinanderzusetzen. Kamira war an Bord für Konfliktmanagement, psychischen Beistand und Barriereabbau zuständig.
»Ich hab dich lieb«, murmelte Mara, bevor sie mit dem zweiten Eimer und einem großen Pinsel in das unter Wasser stehende Unterdeck unter dem nächsten Deck eintauchte, um die Schattenmoräne durch einen der Ausgänge zu verlassen. Das Heck der Schattenmoräne brodelte bereits. Die Eimer enthielten eine lebendige und deshalb nicht weniger chemische Substanz, die Algenreste fraß und dabei Hitze produzierte. In den natürlich vorkommenden Mengen jener Kleinstlebewesen wurden Flächen, auf denen sie fraßen, maximal ein wenig wärmer. Aber vor einigen Jahrzehnten hatten Nixon herausgefunden, was passierte, wenn sie in großen Mengen zusammengesammelt und sie dann alle auf einmal auf die Algenreste losgelassen wurden. Das Wasser wurde dabei so heiß, dass es kochte und dampfte. Es hatte selten besonderen Nutzen. Wasser konnte wesentlich einfacher anders zum Kochen gebracht werden. Mit Feuer. Nur dass Feuer unter Wasser schwierig war, allerdings auch nicht unmöglich. In diesem Fall nutzten sie es, um die Gerüchte zu verstärken, dass sie eine Geisterflotte wären. Sie hatten einen Streifen sehr hitzebeständigen Materials an ihren Schiffen angebracht, direkt unterhalb des Wasserspiegels. Dort brachten sie nun die Kleinstlebewesen auf, die ihnen sofort algenfrei nagten und sich anschließend wieder in dünnen, roten Flächen auf der Wasseroberfläche verteilten. Auf diese Weise stieg um die Schattenmoräne Dampf auf und das Wasser um sie herum verfärbte sich vorübergehend rot. Es war ein Manöver, um Angst zu schüren und Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Angriff abzulenken. Kamira erwartete sie, hob eine Braue über seinem leuchtend orangen Auge. An Land waren seine Augen eher braun, aber unter Wasser, ohne die Nickhaut darüber, die vor grellem Tageslicht schützte, waren sein eines Auge leuchtend orange, das andere blasser orange. Vielleicht war die Geste ein Tadel, dass sie so spät war. Mara war sich nicht sicher und versuchte reuevoll zu schauen. »Wir schaffen das«, sagte Kamira auf Sirenu. Siren war die Sprache der Nixon und Sirenu der Teil davon, der auch unter Wasser gesprochen werden konnte. Eine Sprache, die Mara nicht nur hörte, sondern auch unter der Haut fühlte. Sie hatte lange gedacht, dass es nur Nixon vorbehalten war, die Sprache zu fühlen, aber hatte von Syndra gelernt, dass sie es auch konnte. Dass es nicht alle Landsleute konnten, aber manche schon. Ein Kribbeln unter der Haut, das beim Hören mancher Klänge gefühlt wurde. Mara nickte und versuchte ein ermutigendes Lächeln. Sie machten sich parallel an die Arbeit. Kamira und sie arbeiteten sich auf je einer Seite der Schattenmoräne zum Bug vor, sich zurufend, wie weit sie jeweils wären, damit es symmetrisch wäre. Sie wagten nicht, aufzutauchen, um das Schiff in seiner Dampfwolke zu betrachten. Das hatten sie allerdings oft getan, als sie den Show-Effekt ausprobiert hatten, weit auf See. Während Syndra aus einem Beiboot beobachtet und befohlen hatte, um alles einzutrainieren. Mara tauchte durch eine der vorderen Lenzklappen wieder in den Schiffsbauch ein, fühlte das kühlere Wasser besonders angenehm an ihrem aufgewärmten Körper vorbeistreichen, als sie neben Kamira wieder durch die Wasseroberfläche stieß und tief Luft holte. Kamira war weniger aus der Puste. Nun kam der eigentlich gefährliche Teil des Überfalls. Wenn unter Fußvolk von der Dichtkunst der Nixon gesprochen wurde, dann war die Assoziation eher Gesang. Und ja, Gesang gehörte zu Maras Leben. Es war fester Bestandteil der Kommunikation, des Ausdrucks, eigentlich viel mehr als diese Worte bedeuteten. Das Leben eben. Aber so widersprüchlich das auch mit einem Schiff sein mochte, dessen unterstes Deck unter Wasser stand, waren auch die besten Techniken zum Abdichten von Nixon entwickelt worden. Die zwei Crewmitglieder mit Füßen, die sie mitnehmen würden, warteten an der Luke zum Lenzdeck. Smear hatte das Tauchboot vorbereitet. Es war unbehaglich klein für diese Fußpersonen. Aschnikow hatte ihr einmal gestanden, wie es sich für ihn anfühlte, in diesem Gefährt zu sein und sich ganz und gar darauf verlassen zu müssen, dass Mara oder die anderen Nixon sie nicht einfach auf den Grund des Meeres sinken ließen. Mit Luft, die nur für ein paar Stunden reichen würde. Er vertraute. Mit Aschnikow unterhielt sich Mara ganz gern. Er zwängte sich zuerst in das Tauchboot, dann seine Liebesperson Janasch. Mara konnte sich Schlimmeres vorstellen, als direkt vor einem beängstigenden Überfall mit der Liebesperson zu kuscheln. Auf der anderen Seite wurde die Vorstellung vielleicht dadurch entromantisiert, dass die beiden das Tauchboot mit einer beachtlichen Menge Exkrementen teilten und getrocknetem und wiedergenässtem Seegras. Immerhin war alles wenigstens einigermaßen geruchsdicht verpackt. Mara fragte sich, wann sich mit Syndra das nächste Mal Gelegenheit zum Kuscheln bieten würde. Und dann kamen ihr ihre Worte wieder in den Sinn, dass sie gefälligst auf sich aufzupassen habe. Sie grinste und zeitgleich ergriff sie eine Panik, die sie vergeblich versuchte abzuschütteln. Kamira legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Wir schaffen das«, wiederholte er, dieses Mal auf Kastulan, der Dex-Sprache. Kanta lehrte sie die Sprachen. Kanta war eine begeisterte Lehrerin und die Begeisterung übertrug sich so sehr, dass Mara sogar manchmal vergaß, dass Kanta ein Elb war. Kanta war auf ihrer Seite, das sollte reichen. Trotzdem spürte Mara eine Grundwut auf Elben, die sich als Volk so sehr damit beschäftigten, auf möglichst elegant wirkende Weise und mit scheinbar überzeugenden Argumenten das Leben anderer zu zerstören. Die Wut verdrängte die Angst ein wenig, und sie drängten nun gemeinsam das Tauchboot aus dem größten Ausgang. Smear hatte ihn kurz zuvor geöffnet. Er war die meiste Zeit über geschlossen. Im geöffneten Zustand, unter Wasser, bremste die Strömung. Bei Vielfahrt, sobald das Wasser durch kleinere Lenzklappen aus dem Schiff gesogen worden war, daher rührte die Bezeichnung Lenzdeck, lag die Öffnung etwas oberhalb des Meeresspiegels, sodass höchstens mal Wasser hineinschwappte, das aber sofort wieder hinauslief. Bei viel Fahrt bereitete es Mara und Jentel besonders Vergnügen, ihre Fischschwänze ins Wasser zu halten, während sie sich am Ausgang festhielten und das Wasser an den Seiten entlang streichen zu fühlen. Nun aber lag der Ausgang einen guten halben Meter unter dem Wasserspiegel. Niemand hielt sich während Überfällen in einer Bilge auf. Außer vielleicht nicht registrierte Passagiere. Selbst Personen mit panischer Angst eher nicht. Eine Bilge war feucht und dunkel, und aus ihr wäre es mit am schwierigsten, sich zu retten, sollte das zugehörige Schiff sinken. Hier dockten sie an. Sie wendeten das Tauchboot dafür, weil es das Heck war, das docken konnte. Auf die Weise bot es beim Vorankommen am wenigsten Widerstand und sie konnten am besten ablegen. Kamira und sie drückten das flexible, runde Heck an den Rumpf des Forschungsschiffs, das sie auf diese Weise überfielen, und zogen die Saugnäpfe mit Schraubmechanismus fest. Als sie sicher waren, dass alles dicht war, zogen sie die Ventile. Ein oberes, durch das Luft vom Tauchboot in den Zwischenraum dringen konnte, und ein unteres, durch das das Wasser aus dem Zwischenraum ins Tauchboot abfloss. Sie lauschten darauf, wie Janasch mit dem Bohren und Sägen anfing. Es war relativ leise und trotzdem der unheimlichste Part. Wenn doch eine Person in der Bilge auf der anderen Seite war, würde sie davon mitbekommen und direkt angreifen können. Oder schlimmer, leise Alarm schlagen können. Es war unwahrscheinlich. Es war unwahrscheinlich, wiederholte Mara in Gedanken gegen ihre Panik an. Dann war es vorbei. Hoffentlich, weil Janasch fertig war. Sehr hoffentlich, denn Mara brauchte allmählich Luft. Sie fühlte sich leicht schwummrig. Sie hasste das. Sie hatte noch nie zu lange getaucht, hatte nur große Angst davor. Vielleicht sollte sie es mit Kamira zusammen ausprobieren. Kamira kannte sich mit sogenanntem Apnoe-Tauchen aus und würde sie bei einer Übung retten können. Vielleicht wäre es gut, ein Gefühl für das Bewusstsein verlieren zu bekommen. Jemand von innen klopfte das Zeichen. Es war alles gut gegangen. Die Fußleute verließen über das gesägte Loch das Tauchboot in die Bilge des größeren Schiffs. Mara begab sich in die Rolllappen, mit denen sie ins Innere des Tauchboots gelangen konnte, ohne es zu fluten, und holte gierig Luft. Kamira folgte. Immerhin schien auch er zur Abwechslung mal wenigstens etwas außer Atem zu sein. Ohne miteinander zu sprechen, machten sie sich daran, Dichtungsmaterial an das ausgesägte runde Loch anzubringen. Sie saßen dazu in der Bilge, weil Janasch und Aschnikow mit dem ersten Proviant ankamen, den sie im Tauchboot ablegten und verstauten und für deren Gewichtsausgleich sie jedes Mal entsprechende Mengen abgepackter Fäkalien und Seegras in den Ozean entleerten. Eigentlich war es nicht nur Seegras, sondern vor allem der nicht verwertbare Teil der verschiedensten Getreide, die sie unter Wasser bei den Garteninseln anbauten. Die Fäkalien eigneten sich, um sie bei den Überfällen zu entsorgen, um das Tauchboot gewichtstechnisch austariert zu halten, aber sie reichten nicht aus. Es war wichtig, dass das Tauchboot immer einigermaßen gleich schwer war. Proviant für die Crews einer Stärke von grob 15 Personen, die für mehrere Monate reichen sollten, überschritten ein Gewicht, das Kamira und Mara hätten am Sinken hindern können. Der Luftraum im Tauchboot musste sie tragen. Aber eben jener Luftraum ohne Ladung an Bord hätte das Boot an die Wasseroberfläche getrieben. Also transportierten sie auf dem Hinweg Wegwerfmaterial von ähnlichem Umfang und Dichte, wie sie an Vorräten gedachten zu stehlen. Früher hatten sie die unnütze Ladung noch zumindest teilweise zurück in die Vorratskammern der ausgeraubten Schiffe getragen, aber inzwischen war ihnen das zu heikel. Nicht zuletzt war es auch eine Schlepperei, die für keinen Körper gesund war. Die Bilge, in die sie nun gelangen konnten, war für so ein Forschungsschiff eher mittlerer Größe überraschend hoch, sodass sie nicht einmal kriechen mussten.
»Vier dieses Mal«, flüsterte Aschnikow. »Sie beginnen, ihren Proviant zu bewachen.«
Aschnikow meinte damit die Anzahl der Personen, die sie mit Giftpfeilen, mit Blasrohren, vorübergehend außer Gefecht setzten. Die Technik kannten sie von Janil, einem Ork, auf einem der anderen Schiffe ihrer Diebesflotte. Janasch hatte gelernt, damit exzellent umzugehen. Außerordentlich exzellent, kam Mara nicht umhin zu bewundern, angesichts dessen, dass er nun vier Personen sehr dicht aufeinanderfolgend erwischt haben musste, sodass sie nicht mehr dazu hatten kommen können, Alarm zu schlagen. Es war nicht nur deshalb ein Gewinn, Janasch an Bord zu haben. Er konnte außerdem sehr gut kochen. Und das war ein starkes Kompliment von einer Nixe an einen Zwerg, weil sich die Küchen eigentlich sehr unterschieden. Janasch interessierte sich aber nicht dafür, dass es ihm schmeckte, sondern dass es allen schmeckte. Er liebte die Herausforderung mit nicht einkalkulierbaren Zutaten und unterhielt sich reihum mit allen Crewmitgliedern, was sie gern essen, um sich an ihren jeweiligen Geschmack heranzutasten. Und Nixen machten einen großen Teil der Crew aus. Aus dem Grund gab es fast nie Fleisch. Mara hasste die Tage, an denen es doch Fleisch gab. Seit Janasch kochte, hatte es aber immerhin dann eine Alternative gegeben.
»Nicht in Gedanken abdriften«, mahnte Kamira leise. Und eine Spur verspielt, um die Mahnung nicht wie eine Strafe klingen zu lassen. »Auf Sirenen«, woraus Mara schloss, dass Aschnikow wieder weg war. Kamira sprach nur dann Sirenen, wenn alle Anwesenden auch Sirenen sprachen. Mara atmete tief durch und nickte.
»Ich frage mich ja, ob es eher gut oder eher schlecht wäre, wenn du als Berufung Geschichten erzählen lernen würdest«, murmelte Kamira. »Entweder es würden wunderschön ausgeschmückte Geschichten werden, oder du würdest ständig den Faden verlieren.«
Mara schmunzelte.
»Das ist kein hilfreicher Kommentar, was das Verlieren von Fäden anbelangt.«
»Du warst ohnehin wieder dabei, ihn zu verlieren«, flüsterte Kamira.
Dann schwiegen sie wieder. Janasch brachte zwei Schläuche, mit denen sie die Trinkwasserbehältnisse leeren wollten, nicht vollständig leeren natürlich. Er schloss sie an dafür vorgesehene Ventile am Tauchboot an. Aschnikow folgte mit weiteren zweien und belegte damit die übrigen zwei Ventile. »Sie haben Trinkwassertanks, keine Fässer«, teilte er mit. Das war ein Trend, der sich anfing, durchzusetzen und ihnen in die Hände spielte. Sie mussten dann, während der Umfüllprozedur, die Schläuche am anderen Ende nicht von Fass zu Fass umplatzieren, wie es bei solchen der Fall gewesen wäre. Mara mutmaßte, dass die Forschungsgruppen glaubten, dass Fässer besser stehlbar wären und deshalb zunehmend auf Tanks setzten. Und ohne ihre Saugtechnik wäre die Vermutung vielleicht richtig gewesen. Mara freute sich innerlich immer wieder über ihre Technik. Als Aschnikow und Janasch wieder verschwunden waren, unterbrachen Kamira und Mara die Klebarbeit. Das Dichtungsmaterial musste ohnehin nun ein wenig einziehen. Sie tauchten wieder aus dem Tauchboot hinaus, um den inneren Dichtungsring an einem doppelten Flaschenzug auf beiden Seiten des Tauchboots vom Heck nahe der Andockstelle zum Bug zu verschieben. Der Mantel des Tauchboots war derzeit noch mit Meerwasser gefüllt, das sie auf diese Weise nach hinten aus dem Boot herausdrängten, sodass durch den entstehenden Unterdruck auf der anderen Seite des inneren Dichtungsrings das Trinkwasser in die doppelwandige Bootswand hineingesaugt wurde. Als Kamira und Mara sich wieder durch das Tauchboot in die Bilge begaben, um die Schläuche wieder zu lösen, kam Aschnikow gerade mit dem nächsten schweren Fass, das er vielleicht besser hätte rollen sollen, wenn ein Heilerrücken das Kriterium für die Wahl der Transportmethode gewesen wäre. Aber das Kriterium war leider, nicht erwischt zu werden. Er versenkte es im Tauchboot und ein weiterer Ballen Seegras verschwand dabei in die Tiefe des Ozeans, und als er wieder umkehrte, weiteren Proviant einzusammeln, setzten Kamira und Mara testweise die ausgeschnittenen Planken wieder ein. Die sozusagen Tür passte.
aber natürlich war die Rille vom Segen sichtbar. Die kaschierten sie nun möglichst geschickt mit Holz, Flecken und Farbe, die sie auch überall sonst andershin verteilten. Außen würde es hoffentlich zu algen, bis das Schiff das nächste Mal aus dem Wasser gehoben würde. Wenn das überhaupt je passierte.
»Was ist das für ein Geräusch?« fragte Kamira, als Aschnikow das nächste Mal erschien.
Mara hatte es auch schon gehört. Es klang fast wie ein Weinen, etwas quäkiger.
Es hatte ihr Angst gemacht, aber dann wiederum war sie davon ausgegangen, dass sich Aschnikow und Janosch schon kümmern würden, wenn das Mähren eine Gefahr dargestellt hätte. Oder etwas gesagt hätten. Aber warum stellte es keine dar?
Aschnikow war aus der Puste, obwohl er durchaus sehr trainiert war. Aber er trug einen wirklich großen Sack über dem Rücken.
»Eine Ziege!«
»Bring sie«, ordnete Kamira an.
»Ich soll die Ziege bringen?« fragte Aschnikow.
»Zum Schluss«, überlegte Kamira. »Betäubt sie, damit sie sich auf der Überfahrt nicht beschwert.« Anders konnte eine Ziege wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres dazu überredet werden, sich in eines der Fächer im Tauchboot zu legen, vermutete Mara.
»Du möchtest, dass sie nicht getötet wird«, verstand Aschnikow.
Kamira nickte energisch und blickte ihn böse an.
»Allein wie du das sagst«, murmelte er.
»Auf Siren.« Mara wusste nicht, ob Aschnikows Sirenbrocken ausreichend waren, um Kamira zu verstehen, aber er nickte.
»Ich bringe die Ziege zum Schluss, wenn uns das nicht zusätzlich in Lebensgefahr bringt.«
Mara fühlte sich auf einmal weicher.
Sie würden heute ein Leben retten. Direkt und nicht nur indirekt.
Die Forschungsschiffe waren unterwegs nach Grönland, einem südlichen Kontinent, von dem das Fußvolk sich nicht einmal absolut sicher war, dass er existierte. Natürlich existierte Grönland. Viele Nixen verbrachten vor den Küsten Grönlands die ersten Jahre ihres Lebens oder ihres Elterndaseins. Aber Forschung beim Fußvolk hieß halt nicht angucken, beobachten und kommunizieren, sondern töten, zerschneiden und Experimente jeder ekligen Art. Das harmloseste noch, dass Intelligenz getestet wurde, indem Personen in Situationen gezwungen wurden, in denen sie durch Rätsellösen an Nahrung kamen und das der größte Anreiz war, Dinge zu tun, weil Freiheit nicht gegeben war. Personen, die vom Fußvolk nicht für Personen gehalten wurden, weil sie zum Beispiel einen Fischschwanz hatten, Flügel oder viel kleiner waren. Dass das Fußvolk sich so widerlich verhalten würde, hat es auf ihren zwei Kontinenten bewiesen, auf dem einen mehr als auf dem anderen, aber letztendlich auf beiden. Oft genug. Das musste nicht auf Grönland übertragen werden. Dagegen kämpfte ihre Flotte der Geisterschiffe. Die Flotte der Mare, wie sie sich anfingen zu nennen, weil sie als so unheimlich wahrgenommen wurden. Sie stahlen Vorräte. Vor der Hälfte der Überfahrt, sodass die Forschungsschiffe umdrehen mussten, weil sie die Fahrt über sonst nicht überleben würden. Sie stahlen auch manches technisches Gedöns wie Karten oder Bücher, Navigationsmaterial. Und sie stahlen all dies, während das Überfallschiff nicht einmal in die Nähe kam. Die Besatzung der bestohlenen Schiffe verstand die Überfälle nicht. Was Fußvolk nicht verstand, erklärte Fußvolk mit Märchen, Sagen oder Horrorgeschichten. Sie wurden die Geisterschiffe, die Wasserhexen oder die Mare der Meere genannt. Mare waren Albträume, das war nicht, wie sie sich selbst nennen wollten. Aber der Klang war schön. Da sie Piraterie als Umschreibung dessen, was sie taten, unpassend fanden, nannte sich ihre Flotte nun seit kurzem die Flotte der Mare. Mit Doppel-A statt AH. Anders geschrieben als die Albtraummärchen gestalten. Vielleicht würde sich das irgendwann durchsetzen. In irgendeine Geschichtsschreibung einfließen. Ob das je passierte? Ob die Aktion groß genug war? Und falls ja, wie? Ob die Flotte der Mare je von wesentlichen Teilen des Fußvolks nicht mehr ausschließlich negativ wahrgenommen würde? Janosch kam mit einem neuen Sack an, unter dem er fast zusammenbrach. Zumindest sah es so aus. Das Meckern hatte aufgehört. Es war Zeit zu gehen. Sie verpackten alles gründlich, schnürten es mit Gurten fest. Aschnikow brachte neben der Ziege, die ihm wie tot über den Schultern hing, noch einen Sack mit irgendetwas Weichem, das auf die Vorräte platziert werden konnte und ihre Rücken bei der Überfahrt abpolstern würde. Nachdem alles gut verstaut war, tauchten Aschnikow und Janosch vorübergehend aus dem Tauchboot heraus, weil es zu eng für sie alle darin war. Kamira und Mara blickten sich um, dass sie auch nichts zurückgelassen hätten, und verließen das Forschungsschiff durch das Loch, drehten den vorbereiteten Deckel hinein und warteten ein paar Momente, bis die Dichtung sich festgesogen und selbst verschlungen hatte. Das Bootsmaterial, aus dem Nixon Boote bauten, war nicht selten so etwas wie lebendig. Es wirkte dicht, als sie es rasch, aber sorgsam mit den Fingern untersuchten. Sie nickten sich angespannt zu, ein Zeichen, dass sie alles erledigt hatten, was im Trockenen passieren musste. Sie tauchten eilig hinaus und halfen Janosch und Aschnikow, sich wieder hineinzurollen. Nun kam wieder ein Teil des Vorgehens, der Mara sehr nervös machte. Sie verschlossen die Schleuse und dockten das Tauchboot ab. Wasser strömte in die Schleuse. Kamira und sie beobachteten die freigegebene Stelle im Rumpf des Forschungsbootes. Eine einzelne Blase bildete sich und perlte aus der Ritze an die Oberfläche. Sonst nichts. Sie verrieben die Algen etwas darüber und betrachteten noch einmal, ob es wirklich keine weiteren Blasen geben würde. Nichts. Erleichterung durchströmte Mara. Sie nickten sich zu, beeilten sich, hinter das Tauchboot zu gelangen und es zurück in die Schattenmoräne zu schieben. Ihre Schwanzflosse fühlte sich stark an, als wäre die Auslastung nun nach der Panik genau das Richtige. Im nächsten Deck würden sie von großen Teilen der Crew erwartet, die ihnen rasch beim Aus- und Wiedereinladen helfen würden. Dann war die Hälfte der Gefahr vorüber, die Hälfte der Arbeit getan. Es lauerte ein zweites Forschungsschiff.
»Eine Ziege? Ist sie tot?«, fragte Kanta statt einer Begrüßung.
»Nur betäubt«, widersprach Kamira. »Mit einem der für die Besatzung vorgesehenen Pfeile?«, fragte Rasch. Jana schnickte. »Hoffentlich ist die Dosierung nicht zu hoch für den kleinen Körper«, sagte Rasch. Rasch nahm ihn die Ziege behutsam ab und trug sie selbst an Deck. Und mehr musste man eigentlich auch nicht machen, um sich mit Mara gut zu stimmen. Das zweite Forschungsschiff würde einfacher auszurauben sein. Sie hatten es schon einmal überfallen. Das hieß, es gab bereits ein Loch mit Dichtung, das sie noch einmal benutzen könnten. Und da niemand auf dem ersten Schiff informiert gewesen war, dass sie über die Bilge enterten, wäre es noch unwahrscheinlicher, dass sie in der Bilge des anderen Schiffs erwartet würden. Trotzdem hatte Mara eigentlich schon Adrenalin genug für einen Tag gehabt.